Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend, auch von mir.
Am Ende eines Tages, an dem wohl endgültig klar geworden ist, die Bundesrepublik Deutschland wird ohne einen neuen Haushalt ins neue Jahr starten. Denn auch 3 Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ja untersagt hatte, Corona-Kredite einfach in den Klima- und Transformationsfonds zu verschieben, kann sich die Ampelkoalition nicht darauf einigen, wie die dann so entstandenen Löcher im Haushalt gestopft werden sollen. Und das ausgerechnet heute auf den Tag genau 2 Jahre nach dem Start dieser Ampelkoalition, die ja mehr Fortschritt wagen wollte und hier festzustecken scheint. Zwar können so grundlegende Staatsausgaben wie Beamtengehälter oder Sozialleistungen weiterhin ausgezahlt werden, aber diese Regelung eines vorläufigen Haushalts, die greift meist in Übergangsphasen nach einem Regierungswechsel. Mitten in der Legislaturperiode könnte man das eher als einen Offenbarungseid verstehen. Bei den Generalsekretären der 3 Koalitionäre, SPD, Grüne und FDP, dagegen fallen die Halbzeitnoten von befriedigend bis sehr gut aus.
Die Halbzeitbilanz der Ampelkoalition ist ganz fernab erstmal der Krisen, in denen wir uns befinden, eine sehr gute.
Wir sind mit einem ambitionierten Koalitionsvertrag in diese Regierung gestartet. Wir haben viele Projekte auf den Weg gebracht und Deutschland auf den richtigen Weg nach einem jahrelangen Reformstau gebracht.
Ich bin zufrieden. Die Herausforderungen sind enorm und eine gute Koalition muss in der Lage sein, die Probleme, die Herausforderungen des Landes zu lösen. Und das ist das, was diese Koalition gerade auch macht.
Wie sehr Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung aber auseinanderklaffen können, dazu gleich die Zahlen des aktuellen Deutschland-Trends. Zunächst Justus Kliss und Ilyas Hamdani mit einer Halbzeitbilanz.
Als der Kanzler am Nachmittag die erste Flamme des Chanukka-Leuchters vor dem Brandenburger Tor entzündet, ist die Nachricht zum Haushalt 2024 schon etwas länger in der Welt. Denn bereits mittags verschickt die erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, diese SMS an die Kollegen der SPD-Fraktion. Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden. Die Haushaltslage führt auch im Ausland zu Nachfragen.
Darf ich Sie ganz kurz daran erinnern, wo wir gerade sind?
Wir sind in Brüssel.
Ja, nicht in Berlin.
Doch was bedeutet die Nachricht nun für Berlin und Deutschland?
Der Staat ist vollkommen handlungsfähig. Es wird keine Behörde schließen. Es wird kein Gehalt nicht ausgezahlt. Es wird niemand, der eine Unterstützungsleistung erwartet, sie nicht erhalten.
Handlungsfähiger Staat. Doch dennoch bleibt das Signal der Uneinigkeit unter den Regierungsparteien.
Wenn man sich hier nicht einigt über den Haushalt, dann wird die Verunsicherung der Bürger in das nächste Jahr hineingetragen, über die Weihnachtszeit hinaus. Und das ist für die ohne dies angeschlagene Position dieser Bundesregierung, für das nachlassende Vertrauen in die Regierung, keine gute Grundlage.
Mehr Fortschritt wagen. Damit sind SPD, Grün und FDP vor genau 2 Jahren gestartet. Der Koalitionsvertrag als Flyer mit QR-Code in den jeweiligen Parteifarben. Keine 3 Monate später greift Russland die Ukraine an. Krieg in Europa. Die Ampel schaltet in den Krisenmodus. Das wird sie noch häufiger tun.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Der Kanzler verkündet ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. 2% des Bruttoinlandsproduktes sollen jährlich in die Verteidigung Deutschlands fließen. Es ist das letzte Mal, dass die Union dem Kanzler begeistert applaudiert. Im März bahnt sich die nächste Krise an, die Energiesicherheit. Robert Habeck ruft den sogenannten Notfallplan Gas aus.
Wir haben aber die Speicher nicht voll genug für den Winter.
Weltweite Gaseinkäufe, schnell errichtete LNG-Terminals und ein milder Winter verhindern ein Energiechaos. Die Regierung liefert hier, wie auch bei der Erhöhung des Mindestlohnes und Wohngeldes. Doch im zweiten Jahr helfen auch 2 Klausuren auf Schloss Meseberg nicht, die Meinungsverschiedenheiten der 3 Koalitionspartner zu überdecken. Wochenlang wird über Gesetzesvorhaben gestritten, egal ob Heizungsgesetz oder Kindergrundsicherung. Und dann erklärt auch noch das Bundesverfassungsgericht den Haushalt für nichtig.
Politisch-kommunikativ war die erste Hälfte der Legislatur, muss man sagen, völlig unzureichend. Man hat sich vor allen Dingen uneinig präsentiert, viel auf öffentlicher Bühne gestritten und man hat vor allen Dingen gemeinsam getroffene Entscheidungen, so sie denn dann mal da waren, auch einfach nicht mit Nachdruck gemeinsam vertreten.
Gemeinsamkeit, die finden die Genossen vermutlich nur hier, beim Internationalen Presseabend der SPD. Der Parteichef ist da, der Kanzler nicht. Der hat heute silberne Hochzeit und ist mit seiner Frau verabredet. Zumindest ein krisenfreier Termin.
Ja, und was die Zufriedenheit mit der Regierung zur Halbzeit angeht, da zeigt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend einen neuen Negativrekord. El Nini, in Köln, wie genau sehen die Zahlen denn da aus?
Tatsächlich blicken die Bürgerinnen und Bürger so kritisch wie noch nie auf die Arbeit der Ampelregierung. Aktuell sind nur noch 17% damit zufrieden und dementsprechend kritisch fällt auch der Blick auf das Kabinett aus. Gucken wir uns mal einige Beispiele an. Zum Beispiel Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, 38% Zufriedenheit. Sie verbessert sich um 3 Punkte, aber die Mehrheit ist mit ihrer Arbeit unzufrieden. Ähnliches Bild bei Robert Habeck mit 30% Zufriedenheit, Wirtschaftsminister von den Grünen. Christian Lindner, der Finanzminister von der FDP, büßt ein bisschen ein, 27% Zufriedenheit, aber dann das hier. Olaf Scholz, der Kanzler von der SPD, nur noch 20% Zufriedenheit, -8 Punkte im Vergleich zum Vormonat. Das heißt, nur noch jeder Fünfte ist mit seiner Arbeit zufrieden. 20%, das ist der schlechteste Wert für einen Kanzler oder eine Kanzlerin, den wir hier je im ARD-Deutschland-Trend gemessen haben, seit 1997. Und wir wollten wissen, woran liegt es denn? Was fordert vor allem diese Kritik heraus bei den Menschen? Wir haben 3 Dinge abgefragt mit Blick auf Olaf Scholz. Zum Beispiel, handelt Olaf Scholz umsichtig? 48% sagen, ja, das tut er, also knapp jeder Zweite, sind aber 16 Punkte weniger im Vergleich zu April 2022. Er ist dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen, sagen aktuell 27%, -20 Punkte. Und er kommuniziert überzeugend, sagen 12%, -15 Punkte. April 22, das war übrigens der Zeitpunkt, als Olaf Scholz gerade die Zeitenwende ausgerufen hatte. Man muss sagen, seitdem haben sich die Zeiten tatsächlich geändert.
Und was heißt das für die aktuelle Sonntagsfrage?
Ja, diese große Unzufriedenheit, die wir an so vielen Stellen messen können, die spiegelt sich natürlich auch in der Sonntagsfrage wider. Wenn schon jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD auf 14%, 2 Punkte weniger im Vergleich zum Vormonat. Die Union landet bei 32%, +2 Punkte, ihr bester Wert seit März 2021. Die Grünen verbessern sich um 1 Punkt, sind bei 15%. Die FDP ist stabil bei 4%. Die AfD verliert 1 Punkt, ist bei 21%, die Linkspartei bei 3%, -2% und die Freie Wählervereinigung stabil bei 3%. Wir sehen die Union ja schon länger an erster Stelle als stärkste Kraft in unserer Sonntagsfrage. Deshalb haben wir diesen Monat auch mal die Frage gestellt, könnte denn eine unionsgeführte Bundesregierung die aktuellen Probleme, die wir hier im Land haben, möglicherweise besser lösen als die aktuelle Ampelregierung? Das ist der Blick der Deutschen auf diese Frage. 52%, also gut jeder Zweite, sagt, das würde ähnlich gut oder ähnlich schlecht gelingen. 1 Punkt weniger im Vergleich zu August, als wir diese Frage zuletzt gestellt hatten. Eine unionsgeführte Bundesregierung würde das besser machen, sagen 24% +5 Punkte. Oder sie würde es schlechter machen, sagen 17% -4 Punkte. Aber wie gesagt, jeder Zweite sagt, es würde sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Achtung, das ist natürlich eine rein theoretische Frage gewesen, denn wir haben ja eine handelnde Ampelregierung.
Ja, und das wohl größte akute Thema für diese handelnde Ampelregierung derzeit, das Haushaltsloch für 2024. Wie blicken denn die Bürgerinnen und Bürger auf dieses Problem bzw. auf die möglichen Lösungen?
Ja, die Möglichkeiten werden wahrscheinlich genauso unterschiedlich betrachtet wie bei den Koalitionären, die gerade darüber streiten. Man könnte ja an der einen oder anderen Stelle sparen, sagen aktuell 47%. Ja, wir müssen bei Ausgaben und Investitionen sparen mit Blick auf den Haushalt 2024. Ein gutes Drittel mit 35% sagt nein, wir müssen für nächstes Jahr auch noch mal die Schuldenbremse aussetzen. Das heißt, mehr Schulden aufnehmen als eigentlich nach dem Grundgesetz erlaubt. Und 8% sagen, wir müssen in diesem Fall Steuern und Abgaben erhöhen. Das ist natürlich eine eher unpopuläre Maßnahme. Da sind nicht so viele Menschen Fan von. Das Thema Einsparungen wird ja im Moment auch sehr breit diskutiert. Unter anderem hat CDU-Chef Friedrich Merz vorgeschlagen, das Bürgergeld nicht so zu erhöhen, wie es eigentlich zum 1. Januar geplant war. Auch das wollten wir einmal von den Menschen in Deutschland wissen, wie sie dazu stehen. Wäre eine Einsparung im Bereich Bürgergeld beim Bundeshaushalt eine gute Idee? 64% sagen ja, an der Stelle könnte man durchaus Einsparungen vornehmen. 54% sagen, dass für die Militärhilfen für die Ukraine hier also jeweils eine Mehrheit für Einsparungen in dem Bereich. Nur 41% sagen, wir sollten sparen an der Stelle, wo die Wirtschaft klimafreundlicher transformiert werden sollte. Die Mehrheit ist dagegen und noch deutlicher sieht das aus bei der geplanten Kindergrundsicherung. 27% sind dafür Einsparungen, die deutliche Mehrheit ist dagegen. Und über diese verschiedenen Möglichkeiten wird sicherlich noch in den nächsten Tagen und Wochen heftig diskutiert werden. Alle Zahlen und Analysen wie immer zu diesem Deutschlandtrend im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für die Zahlen nach Köln. Und über diese Ergebnisse des aktuellen Deutschlandtrends und das Bild, das die Bundesregierung derzeit abgibt, habe ich am Abend mit Lars Klingbeil in Berlin gesprochen, dem Co-Vorsitzenden der SPD. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
Der heutige Deutschland-Trend hat zur Halbzeitbilanz die bislang schlechtesten Zahlen für Olaf Scholz. Nicht mal ein Drittel der Deutschen findet, dass er dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen ist. Wie alarmiert sind Sie?
Ich weiß, in was für wahnsinnig schwierigen Zeiten wir gerade Politik machen. Es gab viel Streit in der Regierung in diesem Jahr. Jetzt ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Haushalt dazugekommen. Also es sind Zeiten, in denen wir mit vielen externen Krisen zu tun haben, in denen es auch interne Krisen in der Regierung gibt. Also ich weiß, wie groß der Berg ist, den wir abarbeiten müssen. Aber ich weiß eben auch, dass es jetzt Aufgabe der politisch Verantwortlichen ist, genau das zu tun. Eine Krise nach der nächsten lösen. Und das, was jetzt gerade ansteht, ist konkret die Frage, wie sieht der Haushalt 2024 aus.
Ja, und das Bild, das sich bei dieser Frage zeigt, das heißt, die streiten sich dabei ums Geld. Keiner will da von seinen Projekten ablassen, vom Kanzler nicht mal eine Entschuldigung für das Debakel. All das führt zu jeder Menge Politikverdrossenheit. Wie groß ist denn der politische Schaden, der da entsteht?
Erstmal muss man ja genau gucken, worum geht es bei diesem Streit gerade. Und ich sage Ihnen, wenn wir auf einmal aufhören würden, in Zeiten, wo in den USA Milliarden in die Hand genommen werden, um die Industrie stark zu machen, wo China, Indien, Südkorea Milliarden in die Hand nehmen, um die eigene Industrie stark zu machen, wenn wir das hier vernachlässigen würden und zulassen, dass Industriearbeitsplätze aus Deutschland verschwinden und neue hier gar nicht entstehen, dann sorgen wir für einen riesigen wirtschaftlichen Schaden, auch den das Land nimmt. Wenn wir aufhören, die Ukraine tatkräftig zu unterstützen, wie das gerade der Fall ist, dann wird das einen großen politischen Schaden nehmen. Und wenn jetzt kluge Leute um die Ecke kommen und sagen, man kann doch beim Sozialstaat mal eben die Axt anlegen und die Renten vielleicht kürzen oder dafür sorgen, dass Alleinerziehende weniger Unterstützung des Staates haben, das würde für einen riesigen politischen Schaden in diesem Land sorgen. Mir ist klar, dass wir schnell einen Haushalt brauchen. Da muss jetzt auch mit Hochdruck dran gearbeitet werden. Ich erwarte, dass alle, die in der Verantwortung sind, sich da jetzt auch zusammenreißen und wir schnell zu einem Haushalt kommen. Aber klar ist eben auch, wir müssen die Alternativen benennen. Keine Investitionen in Wirtschaft, kein starker Sozialstaat, keine Unterstützung der Ukraine. Das würde Deutschland viel, viel mehr schaden als die Frage, ob wir 2 oder 3 Tage länger für einen Haushalt brauchen.
Naja, 2, 3 Tage länger. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt ist jetzt 3 Wochen her. Und nicht nur, dass die Bundesregierung keinen Plan B in der Tasche hatte. Sie findet diesen Kompromiss einfach nicht. Und wir werden ohne neuen Haushalt ins neue Jahr starten. Verstehen Sie denn, dass da die Verunsicherung geschürt wird, dass das Vertrauen von Bürgern, auch von Unternehmen enorm leidet in diesen Zeiten?
Natürlich verstehe ich das und ich habe selbst genug Druck gemacht in den letzten Tagen, dass wir schnell zu einem Haushalt kommen. Ich finde auch, die SPD ist da klar aufgestellt. Wir wissen auch, dass wir politisch Verantwortung tragen müssen, dass wir auch auf Dinge verzichten müssen, die für uns wichtig sind. Das gehört dazu, wenn alle eine Sparleistung
aber
in der Regierung bringen müssen.
Aber welche wären das denn,
also,
Herr Klingbeil? Welche
klar.
Dinge würden Sie denn das aufgeben,
die Herr Zambaroni, Ihnen wichtig unterstütze sind? Das auch. Unterstütze das auch, aber das, was wichtig ist, ist, dass der Haushalt jetzt in den nächsten Tagen geklärt wird. Da bin ich auch nach wie vor optimistisch, dass eine politische Einigung in diesem Jahr gelingt. Und ich habe sehr konkrete Vorstellungen, wo wir auch kürzen können. Nur am Ende sage ich Ihnen, sind das keine Verhandlungen und keine Debatten, die ich auf offener Bühne in den Medien, in der Öffentlichkeit führe, das muss jetzt im vertraulichen Rahmen zwischen den dreien aus dem Kabinett, dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und dem Finanzminister und dann im Koalitionsausschuss geklärt werden. Es bringt doch überhaupt nichts, wenn wir auf offener Bühne da jetzt Schlachten führen, wenn wir auf offener Bühne Streit austragen. Da wissen wir doch, dass das am Ende auch das Vertrauen schwächt. Also deswegen, die drei müssen jetzt schnell vorankommen, dann der Koalitionsausschuss. Und dann muss eben klar sein, es braucht jetzt schnell eine politische Verständigung für den Haushalt 24.
Morgen beginnt ja der dreitägige SPD-Parteitag. Am Samstag spricht da Olaf Scholz. Bei diesen sinkenden Umfragewerten und diesen Ampelproblemen wie dieser Haushaltskrise dürfte das Rumoren der Basis groß sein. Wie hart wird die Abrechnung mit dem Kanzler?
Wir werden als Partei sehr klar machen, dass wir froh darüber sind, dass wir den Bundeskanzler stellen, dass wir eine Bilanz haben jetzt in den ersten zwei Jahren, wo wir vieles durchgesetzt haben, auch was für die Sozialdemokratie wichtig ist. Ich nenne nur 12 Euro Mindestlohn oder die Ausweitung beim Wohngeld, die Gas- und Strompreisbremse, also vieles, was wir geschafft haben. Aber wir machen eben auch deutlich, wir wollen mehr. Wir wollen, dass die industrielle Erneuerung dieses Landes vorangeht. Wir wollen einen starken, handlungsfähigen Staat, der die Menschen schützt. Wir wollen den Bereich der Klimaneutralität voranbringen und wir wollen eine starke Außen- und sicherheitspolitische Rolle für Deutschland. Und was die aktuellen Verhandlungen angeht, bin ich mir sicher, wird dieser Parteitag Olaf Scholz, der Partei und der Fraktionsführung den Rücken stärken, dass wir genau diese Punkte jetzt auch in den Haushaltsberatungen durchsetzen.
Aber nochmal, die Zahlen des Deutschlandtrends belegen, dass die Menschen offenbar das Gefühl haben, die Politik geht an ihrer Realität vorbei oder macht Politik an ihnen vorbei. Ist da der Kanzler vielleicht zu abgehoben?
Der Kanzler weiß, was die Bürgerinnen und Bürger umtreibt. Und gerade geht es um sichere Arbeitsplätze. Es geht um die außen- und sicherheitspolitische Rolle von Deutschland, wenn zwei Flugstunden von hier ein brutaler Angriffskrieg stattfindet. Es geht um die Frage, wie können wir Klima und Industrie zusammenbringen. Und es geht natürlich um die Frage von sicheren Renten, von der Frage, was machen wir für Alleinerziehende, was machen wir für Familien, um ihren Alltag zu stärken. Aber ich sehe doch auch, wie die Menschen erschöpft sind nach diesen ganzen Krisen, wie Unsicherheiten zugenommen haben. Und der Streit in der Ampel hat natürlich dazu beigetragen, aber nochmal, das, was wir tun müssen, ist, all diese Probleme zu lösen, anzupacken, uns darauf zu konzentrieren, dass jetzt genau diese Fragen alle gelöst werden. Und dann bin ich mir auch sicher, wird das mit den Umfragen besser. Aber jetzt irgendwie zu lamentieren oder zu jammern oder den Kopf in den Sand zu stecken, das ist nie die Antwort der Sozialdemokraten gewesen. Also wir werden auf diesem Parteitag zeigen, dass wir kämpfen, dass wir eine klare Idee haben, was passieren soll. Und dann wollen wir das in der Regierung auch umsetzen.
Genau, heute ist ja Halbzeit dieser Ampelregierung, dieser Koalition. Freuen Sie sich auf die zweite Hälfte oder wünschen Sie sich mittlerweile eine Koalition mit der Union zurück?
Nein, die wünsche ich mir nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Regierungskonstellation das Richtige ist, um Deutschland zu modernisieren und die notwendigen Modernisierungen, die ja viele Jahre mit der Union nicht möglich waren, voranzutreiben. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich mir wünsche, dass es in den nächsten zwei Jahren ruhiger wird, dass es ohne öffentlichen Streit ist und dass wir uns mehr darauf konzentrieren, was für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wichtig ist, dann sage ich Ihnen ganz klar, so wünsche ich mir, dass die nächsten zwei Jahre werden. Aber die Konstellation ist die richtige.
Sagt der SPD-Vorsitzende Herr Klingbeil. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Angesichts der miserablen Umfragewerte, wie weiter mit der Ampelregierung? Unterschiedliche Antworten jetzt in den Meinungen Pro und Contra von unseren Hauptstadtstudio-Korrespondenten Gabor Hallas und Martin Ganselmeier, beide vom Norddeutschen Rundfunk.
Nicht leicht, die Ampel zu verteidigen. Ich finde aber trotzdem, sie soll weitermachen. Denn die Ampel packt wichtige Themen an, die Jahrzehnte liegen geblieben sind. Den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Umstieg auf das klimafreundliche Heizen, eine moderne Außenpolitik, Kampf gegen Kinderarmut und solide Staatsfinanzen. Ich finde es auch gut, wenn eine Regierung mal streitet, gern auch öffentlich, wenn ich das Gefühl habe, die ringen um die beste Lösung. Das heißt aber nicht, sich auf offener Bühne zu zerlegen und sich nichts zu gönnen. Besonders der Kanzler ist gefragt, der sollte nicht alles besser wissen, sich für Fehler wie das Haushaltsdesaster entschuldigen und endlich seine Politik erklären, auch wo jetzt die fehlenden Milliarden herkommen sollen. Ich finde, er kann uns Bürgern harte Wahrheiten zumuten. Wir wissen schon auch, dass Kriegs- und Krisenzeiten brutal sind. Also, liebe Ampel, ihr habt noch eine Chance. Nutzt sie besser, wenn ihr nicht wollt, dass Populisten und Extremisten immer erfolgreicher werden. Macht weiter, aber macht es endlich besser.
Wenn sie es denn besser machen würden. Die Hoffnung habe ich ehrlich gesagt in den vergangenen Wochen verloren. Ja, im ersten Jahr hat die Ampel richtig auf die Zeitenwende reagiert und uns gut durch den letzten Winter gebracht. Und ja, sie hat wichtige Themen angepackt, die lange vernachlässigt wurden. Aber seit dem Frühjahr ist das Dreierbündnis fast nur noch mit internen Querelen beschäftigt. Die Liberalen profilieren sich als Opposition in der Regierung. FDP und Grüne sind bei vielen Themen so weit auseinander, dass der SPD-Kanzler immer größere Verrenkungen machen muss, um sie irgendwie zusammenzubringen. Statt in diesen schwierigen Zeiten beherzt zu führen, verbringt Olaf Scholz zu viel Zeit mit Moderieren. Und Führen durch gute Kommunikation gehört nun wirklich nicht zu seinen Stärken. Die miserablen Umfragewerte sprechen doch Bände. In der selbsternannten Fortschrittskoalition geht es selten vorwärts, sondern viel zu oft gegeneinander. Weitere 2 Jahre herumkrebsen kann sich Deutschland aber nicht leisten. Deshalb lieber ein Ampelende mit Schrecken als Ampelschrecken ohne Ende.
Die Meinungen von Gabor Hallers und Martin Ganselmeier. Den Weihnachtsreiseverkehr per Zug, den können nur noch erneute Wetterkapriolen oder die Verspätungen bei der Bahn stören. Gestreikt werden soll aber nicht über die Feiertage. Das hat der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Wieselski, heute noch mal zugesagt. Aber ganz so sang- und klanglos wollte er sich dann doch nicht aus dem auslaufenden Jahr verabschieden. Und deshalb hat im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn heute Abend noch ein weiterer Warnstreik der GDL-Lokführer begonnen. Bis morgen Abend um 22 Uhr soll der dauern und wieder mal bewegt sich so gut wie nichts auf Deutschlands Gleisen. Jörg Poppendiek.
Lernen für den Ernstfall mit der VR-Brille. Die Deutsche Bahn setzt bei der Ausbildung von Mitarbeitern mittlerweile auch auf virtuelle Realität. Moderne Methoden für ein Unternehmen, das unter Personalmangel leidet. Wie der zu beheben ist, darüber streiten Bahn und GDL und die Bahnkunden leiden. Besonders betroffen München. Erst das Winterchaos der vergangenen Tage, jetzt der 24-stündige Streik.
Also erst heute habe ich davon erfahren. Also morgen muss ich mir schon überlegen, wie ich hier kommen kann. Aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich mit dem Auto fahren.
Ich bin Berufspendlerin, also ich kann ausweichen. Aber das ist wirklich jetzt wörtlich die letzte Eisenbahn, die ich jetzt nehme. Ansonsten komme ich nicht mehr nach Nürnberg.
Wenig Personal und Fachkräfte. Ich glaube, ich verstehe das schon. Also ich komme auch vom Catering und da ist auch immer wenig Personal inzwischen seit Corona. Und man weiß gar nicht, wo die Leute sind eigentlich, gell?
Mehr Menschen würden bei der Bahn anfangen, sagt die GDL, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbesserten. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld und geht vor allem auf Konfrontationskurs beim Thema Wochenarbeitszeit.
Personalmangel, dem begegnet man, wenn man feststellt, dass das Schichtsystem nicht mehr attraktiv ist in den Augen junger Menschen. Dem begegnet man, indem man verhandelt und in einem Stufenplan die Wochenarbeitszeit absenkt, weil das Schichtsystem attraktiver macht und die Berufe aufwertet.
Auch die Bahn sieht das Problem des Personalmangels. Den Vorschlag der GDL lehnt sie allerdings ab und argumentiert ganz anders. Die Forderung, die Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden zu senken, würde das Problem vergrößern.
Das würde bedeuten, dass wir einen Personalbedarf von 10% plus haben. Wie alle Unternehmen sind auch wir vom Fachkräftemangel betroffen. Das ist absolut unrealistisch. Deswegen fordern wir die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und hier Lösungen zu finden.
Die Gewerkschaftsmitglieder allerdings stimmen gerade über unbefristete Streiks ab. Sollte es dazu kommen, würde die Bahn wohl einknicken, schätzen Experten.
Einen längeren Streik hält die Bahn nicht aus, hält die deutsche Wirtschaft nicht aus. Nach wenigen Tagen würden eben wirklich erhebliche Teile der Industrie stehen, wenn die Eisenbahn in Deutschland komplett streikt. Schon deswegen wird man sich einigen müssen. Zum anderen ist es eben so, dass der Arbeitsmarkt so angespannt ist, dass man ja sowieso eigentlich die Gehälter anheben muss, gar nicht aufgrund der Tarife, sondern dass man auch übertarifliche Leistungen bieten muss, um überhaupt noch Mitarbeiter zu finden.
Ein Ende der Tarifauseinandersetzung ist nicht in Sicht. Immerhin, die Gewerkschaft hat angekündigt, frühestens in der 2. Januarwoche wieder zu streiken.
Für Jüdinnen und Juden weltweit beginnt heute eines der eigentlich fröhlichsten Feste. Doch der Lichterglanz zu Chanukka ist in diesem Jahr überschattet wie selten zuvor. Denn es sind Festtage, die traditionell vor allem in der Familie gefeiert werden. Und gerade da wird jetzt bei vielen schmerzhaft deutlich, wie der Terrorangriff der Hamas auf Israel alles verändert hat. Dennoch kommen viele heute und in den kommenden Tagen zusammen, oft begleitet von Trauer und Sorge, aber auch mit dem Gefühl, jetzt erst recht zusammenzuhalten. Unsere Israel-Korrespondentin Sophie von der Tannen hat eine dieser Familien heute besucht.
Vor Merav liegt ein sehr schwerer Tag. Der Beginn von Chanukka. Doch in diesem Jahr ist es kein frohes Familienfest des Lichtes für sie. Merav ist auf dem Weg zum Grab ihrer Eltern. Zum ersten Mal steht sie vor den neuen Grabsteinen, die heute verlegt wurden. Ich kann es nicht glauben. All das ist Horror. So viel schlimmer als jeder Albtraum. Heute vor 2 Monaten hat sich ihr ganzes Leben verändert. Am 7. Oktober töteten Hamas-Terroristen Merafs Eltern im Kibbutz Be'eri. Sie besuchte an diesem Wochenende mit ihren Kindern Freunde. Ihr jüngerer Bruder Itai war bei den Eltern im Kibbutz. Das Letzte, was meine Mutter wahrscheinlich gesehen hat, ist, wie Itai entführt wurde. Vielleicht war sie auch schon vorher tot. Vor einer Woche haben freigelassene Geiseln sie angerufen. Ihr Bruder, der neben der israelischen noch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, lebt. Aber wie geht es ihm jetzt? Wird er freikommen? Sie weiß es nicht. Über uns das Dröhnen israelischer Kampfjets auf dem Weg nach Gaza. Trotz allem, zu Hause bereiten sie den Beginn des 8-tägigen Chanukka-Festes vor. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern zündet Merav die erste Kerze an. Ihr Bruder und ihre Eltern hätten es sicher so gewollt. Davon ist sie überzeugt. Mit am Tisch sitzt ihr Zwillingsbruder Yoni. Er hat den Terrorangriff in seinem Haus in Be'eri überlebt, wohnt nun bei ihr. Wir machen das für die Kinder. Das ist kein Fest. Wir feiern hier nichts. Aber sie sollen das Gefühl haben, dass es Hoffnung gibt und eine Art Normalität. Dazu gehören das traditionelle Gebäck, die Geschenke, die Kreisel. Ein großes Wunder gab es hier, steht darauf, erklärt Merav. 8 Tage brannte die Öllampe im Jerusalemer Tempel, so die Geschichte über das Wunder von Chanukka. Aber wir brauchen kein Wunder, sondern jemanden, der etwas tut. Die Zeit für ihren Bruder und die anderen Geiseln laufe ab und die israelische Regierung tue nicht genügend, um sie zu befreien. Merav und ihre Familie kämpfen weiter, hoffen, dass ihr Bruder bald wieder mit am Tisch sitzt.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt, Thorsten, mit dir.
Erstmals nach 4 Jahren haben sich wieder Spitzenvertreter der EU persönlich mit der chinesischen Führung getroffen. Bei dem Gipfeltreffen in Peking ging es vorrangig um Handelsfragen. Die EU pochte auf faire Wettbewerbsbedingungen.
Es sind Handelsthemen wie die Subventionen für chinesische Elektroautos, die das Treffen bestimmen. Fürs gemeinsame Foto wird eher verhalten gelächelt. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi will Handelsbarrieren für Chinas schwächelnde Wirtschaft vermeiden. Er spricht viel von Gemeinsamkeiten und Positiven. Die Beziehungen zwischen China und der EU sind dabei, sich stabil und gut zu entwickeln, was den Interessen beider Seiten entspricht. Über die Beziehungen aber wollen diese beiden diskutieren. EU-Ratspräsident Michel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisierten unter anderem Chinas enge Beziehung zu Russland, die Bedrohung Taiwans, aber auch Chinas Handelsbarrieren für europäische Unternehmen. Unsere industrielle Basis wird durch unlauteren Wettbewerb unterminiert. Wir mögen Wettbewerb. Er macht uns besser, er senkt die Preise. Er ist gut für die Verbraucher, aber der Wettbewerb muss fair sein. Am Ende kein gemeinsames Statement, bloß die Ankündigung fortlaufender Gespräche.
Beim Treffen in Peking bemängelten die EU-Vertreter auch das wachsende Handelsdefizit mit China. Aus keinem anderen Land importieren die Staaten der Europäischen Union mehr Waren. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Es sind Güter und Waren im Wert von 2 Milliarden Euro, die zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik China ausgetauscht werden. Jeden Tag. Allerdings bezieht Europa viel mehr Waren aus China als umgekehrt, zum Beispiel Computer oder Mikrochips. Innerhalb von 2 Jahren hat sich das Defizit im Handel auf fast 400 Milliarden Euro verdoppelt. Ein Grund? Zugangshürden für europäische Unternehmen in China. Deshalb möchte Brüssel die wirtschaftliche Abhängigkeit von Peking reduzieren, Aber nach Auswertungen des Instituts der deutschen Wirtschaft wollen viele Firmen genauso viel wie bisher oder gar mehr in China investieren. Denn China lockt mit günstigen Rohstoffen und subventionierten Zulieferungen für ausländische Unternehmen, die vor Ort entsprechend günstiger als in Europa produzieren können.
In den USA blockieren die Republikaner weiter ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine und Israel. In der zweiten Parlamentskammer stimmten die republikanischen Senatoren gestern Nacht geschlossen dagegen. Sie fordern unter anderem eine strengere Einwanderungspolitik als Gegenleistung für ihre Zustimmung. US-Präsident Biden warnte, ein Scheitern der Ukraine-Hilfen sei das größte Geschenk für den russischen Präsidenten Putin. Demokraten und Republikaner wollen weiter verhandeln. Das Sammeln von Daten und die Bewertung von Kunden, so wie es das Unternehmen Schufa in Deutschland seit Jahren praktiziert, verstößt gegen europäisches Datenschutzrecht. Das entschied der Europäische Gerichtshof. Demnach dürfen Firmen und Banken nicht allein aufgrund der automatisierten Bonitätsbewertung der Schufa über Verträge mit Kunden und die Gewährung von Krediten entscheiden. Nach eigenen Angaben hat die Schufa Informationen zu 68 Millionen Menschen in Deutschland. Von sofort an ist wieder die Krankschreibung per Telefon möglich. Dies soll Arztpraxen entlasten und die Infektionsgefahr in den Wartezimmern senken. Die Regelung gilt nur für Krankheiten ohne schwere Symptome. Kritik kommt von den Arbeitgebern. Verbandspräsident Kampeter sagte, er befürchte einen negativen Einfluss auf den Betriebsfrieden, da eine Untersuchung in der Praxis stets Grundlage für eine gesicherte Diagnose sei. Nia Künzer wird beim Deutschen Fußballbund Sportdirektorin für den Frauenfußball. Die Weltmeisterin von 2003 tritt den neu geschaffenen Posten am 1. Januar an. Die deutsche Frauennationalmannschaft war bei der WM im Sommer bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Bekannt wurde Künzer auch als ARD-Expertin bei der Übertragung von Länderspielen.
Und Donald hat jetzt noch zum Schluss die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Und da wird es wieder kalt und damit auch glatt.
Ja, zumindest in den nächsten Stunden, Ingo. Wir gucken mal drauf auf die Lage morgen früh um 6 Uhr. Das dürfte für die meisten interessant sein, weil ja dann doch erfahrungsgemäß viele Leute auf den Straßen unterwegs sind. Zudem streikt ja die Bahn. Und Sie sehen hier diese rot schraffierte Zone. Das heißt, vom südlichen Niedersachsen, so ungefähr östliches Münsterland, dann auch Weserbergland, ist gerade noch so außen vor um 6 Uhr, bis runter zum Schwarzwald, Pfälzerwald, Eifel. Da wird es auf jeden Fall in etwas höheren Lagen glatt werden. Denn die Temperaturen liegen dort jetzt bei unter 0 Grad und dann kommt der Regen. Es wird überwiegend sofort Regen sein, weil über unseren Köpfen schon die warme Luft da ist und dieser Regen fällt auf den gefrorenen Erdboden und das führt dann natürlich zu Glatteisbildung oder auch Blitzeis, nennen das viele in den tieferen Regionen. Hier entlang des Rheins wird es aber eher morgen früh dann auch nicht allzu glatt sein. Wir schauen mal drauf auf den Strömungsfilm, wie sich die Lage dann weiterentwickelt. Wir sehen sehr viel Gelb und das sind Temperaturen in 1500 Meter Höhe über unseren Köpfen von über 0 Grad. Und Sie sehen auch hier mit dem Wind von Westen her, führt Tief Udo auch in den nächsten Tagen sehr warme Luft zu uns. Und das bedeutet, dass dieses winterliche Intermezzo jetzt erst einmal zu Ende geht. Heute Nacht haben wir es aber noch zu tun mit dem Regen, der von Westen hereinkommt. Kaum Schnee dabei, wie gesagt, die Glättegefahr haben wir gesehen. Morgen im Tagesverlauf wird sich dann die Glätte weiter in Richtung Osten verlagern. In der Nacht gibt es übrigens noch Wolkenlücken im Osten, deswegen dort auch relativ kalt. Morgen Abend kommt dann dort der Niederschlag an und der wird im äußersten Nordosten zum Teil auch noch komplett in Schnee übergehen. Also auch dort Glättegefahr, von Westen her wird es abtrocknen. Die tiefsten Temperaturen sehr unterschiedlich. Morgen früh über den Schneeflächen Bayerns durchaus bis minus 10 Grad. Im äußersten Westen ist die milde Luft schon da, plus 1 bis plus 3 Grad. Und dort gibt es natürlich dann auch die höchsten Temperaturen des morgigen Tages mit 5 bis maximal 8 Grad. Von Schleswig-Holstein bis nach Bayern bleiben wir eher so bei Temperaturen von rund 0 Grad hängen. Der Trend für die nächsten Tage am Samstag. Von Westen her starke Regenfälle mit milder Luft im Osten. Nach einer teils frostigen Nacht dann überwiegend trocken. Aber am Sonntag wird es auch dort deutlich nasser und milder.
Ja, fast schon frühlingshafte Temperaturen. Genau. Donald, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute. Im ersten geht es jetzt weiter hier mit Comedy von Caroline Kebekus.
Und den nächsten Nachrichten der Tagesschau dann gegen 0.05 Uhr und jederzeit natürlich auf tagesschau.de.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Schönen Abend.
Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.
Auf jeden Fall.